Es gibt ja so Fragen, die sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber in dem Moment, wo man sie gestellt bekommt, weiß man, sie sind eigentlich pseudo. Die Frage, wie geht's dir zum Beispiel? Ich frage dich das jetzt aber echt, wie geht's dir heute?
Heute geht's mir gut, weil ich mich freue, dass ich jetzt hier mit dir über das Thema sprechen darf. Aber ansonsten würde ich sagen, passend auch zur, wie soll ich sagen, politischen Entwicklung weltweit, ja, auf und ab. Also ich glaube, im Moment muss man schauen, dass man sich irgendwie irgendwas findet, was einen über Wasser hält, emotional. Und in Kombination natürlich mit den wechselhaften Stimmungen, ist das gar nicht so einfach.
Ja, also du hast absolut recht. Ich meine, wir sind wirklich in einer wirklich schwierigen Situation. Ganz wichtig wird, was man einfach gern hat, aber das ist ja in den Wechseljahren ja auch so ein bisschen, man lernt sich darauf zu konzentrieren, auf die Dinge, die wirklich essentiell und wichtig sind, oder?
Mhm. Ja, also ich finde, einer der großen Vorteile der Wechseljahre ist, finde ich, dass man eben dadurch, dass viel wegfällt und man auch eben so zum Spielball seines Körpers und seiner Emotionen wird, dass man sehr reduziert oder auf sich selber zurückgeworfen wird. Und das, finde ich, wird zu einer großen Klarheit. Oder man hat als Frau im Wechsel auch das Bedürfnis, irgendwie eben mal Grenzen endlich zu setzen oder die eine oder andere Sache im Leben zu beenden, weil es nichts bringt, andere hingegen wieder einfach mal auszuprobieren. Deswegen habe ich auch ja zu dem Thema unbedingt ein Stück schreiben wollen, weil ich finde, nach wie vor ist dieses Thema immer noch im Moment auch besonders wieder extrem patriarchischen, derzeit hat man überhaupt das Gefühl, Welt der alten, reichen Männer, ja nur belächelt. Und noch immer hat das auch so einen unglaublich negativen, ist so negativ besetzt.
Das werden wir hier ändern, liebe Krischka. Und ich habe dich nicht mal noch richtig vorgestellt oder uns. Die Frau, die so intelligente und wichtige Sachen sagt, heißt Krischka Voss, ist Gast bei mir. Mein Name ist Birgit Fenderl und ich würde sagen, wir starten. Von wegen Pause. Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fenderl. Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder mitten in der Nacht. Ich finde das bei Podcasts so schwierig, jemanden zu begrüßen, weil ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Ich komme aus der Fernsehwelt, da war immer klar, die Sendung beginnt in der Früh oder sie beginnt am Abend und dann sagt man halt guten Morgen oder guten Abend, aber Podcasts kann man immer hören, zum Beispiel auch, wenn man spazieren geht, was ich jetzt neuerdings viel tue, weil ich gelernt habe, dass Frauen in unserem Alter sich viel bewegen sollen. Wie machst du das?
Ja, Natur ist für mich schon ein ganz großer, heilsamer Rückzugsort. Immer schon gewesen eigentlich und natürlich im Wechsel mit Stimmungsschwankungen umso mehr. Also auf jeden Fall finde ich eben, sobald man draußen ist oder mal geht, kann man irgendwie abschalten oder einfach mal das Gehirn auch ausschalten und sich einfach den optischen Reizen der Natur hingeben. Und ansonsten eben empfehle ich ja immer allen Yoga, also ich zumindest bin eine große Freundin davon. Ja, weil bei mir, ich habe ja überhaupt gemerkt, dass ich offensichtlich eben in den Wechsel komme, weil ich eines Morgens mehr oder weniger fast nicht mehr aufstehen konnte. Also ich hatte so extreme Gelenkschmerzen und zwar überall, also in den Knien.
Da kriegt man ein bisschen Angst, oder?
Ja, das hat mich total, ich dachte eben, ich weiß nicht, ich habe vielleicht leidig unter frühzeitiger Versteinerung oder so und habe dann eben das Internet irgendwie abgesucht nach diesen Beschwerden und da war dann irgendwo, stand einmal, könnte auch in den Bereich Wechselbeschwerden fallen und so weiter. Und dann habe ich mich eigentlich dann selber diagnostiziert und ich habe dann eigentlich auch gleich mit Yoga begonnen, weil das eben nicht so brutal ist und ich hasse so Kraftsport und so, das ist überhaupt nichts mein, ich renne auch nicht gerne. Deswegen finde ich Yoga ist toll, also weil das kann jeder, weil die auch ja immer betonen, immer nur so viel wie gerade geht und das ist auch gut. Das
kommt mir sehr entgegen. Kriegt man keinen Druck. Ich möchte dich trotzdem nochmal ordentlich vorstellen. Du bist Schauspielerin, du bist Regisseurin, du bist Autorin und du hast ein Stück gemacht über die Wechseljahre. Das war ja auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, Krischka Voss muss zu mir. Ich habe dieses Stück gesehen vor einiger Zeit, als es mich gerade massiv gebeutelt hat und ich konnte endlich lachen über meinen Zustand. Und ich glaube, es waren viele Frauen im Publikum damals, die wahnsinnig dankbar waren, dass du da ja, relativ ohne Genierer, würde man auf Wienerisch sagen, da zeigst, was mit uns tut. Und dieses selber googeln, das ist ja auch so ein Ding. Also was habe ich in diesen letzten Jahren, seit der Wechsel begonnen hat, gegoogelt und geschaut, okay, bin ich dement? Okay, nein, es ist nur Menonebel. Oder habe ich Gelenkschmerzen oder habe ich irgendetwas anderes? Das ist doch vollkommen absurd, dass wir uns selber unsere Diagnosen zusammensammeln müssen, oder?
Mhm, genau. Eben für mich war auch so der Trigger, dieses Stück zu schreiben. Nachdem ich mich selbst diagnostiziert hatte, habe ich angefangen, ganz viel eben im Internet zu schauen und auch Bücher zu lesen. Und ich fand eben, der Tenor war generell eher so Wechseljahre, das Leben ist vorbei.
Alte Frau, alles aus.
Ja, es ist einfach vorbei, genau. Und das hat mich halt so geärgert, weil ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt. Und gleichzeitig habe ich mich auch so geärgert, dass ich überhaupt nichts weiß über die Wechseljahre. Und dass ich da wirklich eben, oder überhaupt Frauen, dann eben im Internet herumsuchen müssen. Also dass es auch kaum Ärzte oder Ärztinnen gibt, die einen da wirklich darüber aufklären. Außer, ja, da muss man durch und Sätze dieser Art. Und deswegen wollte ich eben mit meinem Abend Frauen eben nicht nur eben sozusagen die Möglichkeit geben, also so einen kathartischen Abend zu erleben, wo sie auch mal wirklich sehr viel lachen können und halt auch wirklich natürlich auch die extremsten Wechselbeschwerden vorführen, weil nur die sind natürlich besonders lustig, sondern auch wirklich aufklären. Also ich habe versucht, so viel von meinem Wissensstand da reinzubringen und massiv auch anzuklagen, diesen unglaublichen Rückstand, was jetzt die Frauenforschung im Bereich der Gesundheit bei Frauen mit 50 plus betrifft. Also
gutes Stichwort, da reden wir dann gleich auch noch drüber. Ich habe in einem Interview mit dir gelesen, du hast auch mit vielen Frauen gesprochen in Vorbereitung deines Stücks, aber du hast auch dazu gesagt, ganz viele wollten eigentlich über dieses Thema gar nicht reden.
Ja.
Warum ist das immer noch so ein verdammtes Tabu?
Also ich habe, glaube ich, über ein Jahr eigentlich kontinuierlich Interviews gemacht, wirklich mit Frauen von Ende 30 bis teilweise über 80, weil mich halt auch interessiert hat, auch bei älteren Frauen, wie haben die das erlebt oder wurde darüber überhaupt je gesprochen früher und so weiter. Und war dann auch, also eben ich habe dann natürlich erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis versucht, Gesprächspartnerinnen zu finden und war dann auch teilweise frustriert, weil ich sehr oft diese Antwort bekommen habe, nein, also ich habe das gar nicht mitbekommen. Also ich bin ja auch noch erst Mitte 40 oder was weiß ich und ich habe mir dann halt immer so gedacht, ja, genau.
Wobei man muss dazu sagen, es gibt ja ungefähr ein Drittel der Frauen, die Glücklichen, die nichts haben. Ein Drittel, das recht Beutel, und dann gibt es ein Drittel, denen geht's richtig schlecht. Also vielleicht hast du gerade ein Drittel erwischt, denen es allen so gut ging.
Ja, einerseits, aber ich glaube schon auch, dass halt nach wie vor in unserer Gesellschaft wird mit den Wechseljahren verbunden Altern. Und Altern ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein vollkommenes Tabu. Das ist auch etwas, was ich massiv bekämpfe oder auch in meinem Stück irgendwie anklage, eben, dass man eben, heutzutage ist es wirklich ein Skandal, wenn man so aussieht, wie man alt ist. Das finde ich ganz schlimm. Also auch in meinem, vor allem auch als Schauspieler.
Ich wollte gerade sagen, in deiner Branche ist das natürlich besonders hart.
Ja, weil Rollen, wenn es überhaupt welche gibt, in meinem Alter, also ich bin jetzt 56, da gibt es ja sowieso von Haus aus mal ganz wenige nur noch. Oder wenn, dann sind es immer negative Figuren, die unsympathische Psychiaterin oder die Schuldirektorin oder was weiß ich. Und die werden aber dann eigentlich meistens mit Schauspielerinnen besetzt, die locker mal 10 bis 15 Jahre jünger sind als ich. Und ich schaue mir im Moment zum Beispiel ganz viele skandinavische Serien an und bin total begeistert. Dort sehe ich permanent komplett ungeschönte Gesichter, großartig. Aha. Ja, ich wünschte, das würde auch mal in den deutschsprachigen Raum einziehen.
Das ist ja ein schon recht langes Thema und viele berichten, das betrifft deine Branche natürlich ganz besonders. Fernsehen und Moderieren ist auch so ein Thema, wo man weiß, ab einem gewissen Alter ist die Wahrscheinlichkeit, dass du on air bleibst, relativ gering. Aber sagen immer mehr Frauen, ändert sich da langsamer was oder ändert sich immer noch nichts?
Also, ich würde mal sagen, in der Filmwelt vielleicht schon ein bisschen eher, also in Europa zumindest. Fernsehen würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich immer noch nicht. Gerade im Fernsehen, absurderweise würde ich jetzt sagen, da hängen wir noch ein paar Jahrzehnte fast zurück.
Es gibt in Deutschland eine Studie von der großartigen Maria Furtwängler, die hat ja mit ihrer Tochter gemeinsam eine Stiftung, die Malisa-Stiftung, und die machen Studien zu Themen, die Ihnen wichtig sind. Unter anderem haben Sie sich angeschaut im deutschsprachigen Raum im Fernsehen, wie das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist. Das ist per se nicht gleich. Und je älter wir werden, desto weniger Frauen kommen auf einen Mann. Und das ist halt auch die Realität oder auch in der Werbung, die wir noch sehen. Und dann kommt noch Social Media. Ne? Wenn du ansprichst, irgendwie, man sollte nicht so ausschauen, wie alt man ist, dann sind wir bei diesen Kunstgesichtern, die uns überall begegnen.
Ja, genau. Also das finde ich auch im Moment sehr unerfreulichen Trend. Das ist natürlich jeder, der glaubt, er muss sich in irgendeiner Weise optimieren. Äußerlich bleibt dieser Person natürlich überlassen. Aber wir sind eben schon wieder so weit, dass nur dieses Bild wird jetzt irgendwie transportiert über die Medien, sodass halt die Durchschnittsfrau sieht nicht so aus und bekommt aber permanent so quasi vorgezeigt, ja, du hast dich eben nicht ordentlich optimiert. Und ich finde das so absurd, weil das die gesamte Realität verfälscht. Weil ich würde mal sagen, die meisten Frauen finden sich eigentlich eh okay, so wie sie sind und auch ihre PartnerInnen. Also wir hätten, glaube ich, wesentlich weniger Probleme mit dem Alter, wenn es nicht dauernd in den Medien so völlig verfälscht als Thema einem vor die Nase gehängt würde. Weil ich glaube auch, dass Männer nicht grundsätzlich sich nur für Jüngere, also das stimmt einfach nicht.
Da wird ja schon jungen Mädchen ja auch was vorgegaukelt. Aber bevor wir da, das ist ein Riesenthema, Jugendwahn und wie man ausschaut und so. Kommen wir dazu zurück, was haben dir denn die Frauen, die dann darüber erzählt haben, über die Wechseljahre? Was waren so die Punkte, die du in deinem Programm dann auch unbedingt aufgenommen hast?
Was mich am meisten wirklich betroffen gemacht hat, war, dass, ich würde sagen, wirklich fast jede zweite oder dritte Frau hat irgendwann im Lauf des Gesprächs gesagt, dass sie sich jetzt, seit sie im Wechsel ist oder war, unsichtbar fühlt. Geradezu geschlechtsneutral oder wie das dritte Geschlecht. Eine Frau hat überhaupt gesagt, mit dem Ende der Menstruation hätte man ihr den letzten Begriff Frau auch noch genommen. Und sie
sind harte Aussagen.
Ja, und sie fühlt sich jetzt sozusagen wie das Loch zwischen Kellner und Innen. Ja, das eben umso mehr hat mich eigentlich beflügelt, einen wirklich Abend auch darüber zu machen, der das Altern feiert. Ich finde, in unserer Gesellschaft müsste man viel mehr auch thematisieren, das Tolle am Altern, also eben auch bei die sogenannte alte, weise Frau. Im Grunde ist das ja eigentlich dann, also da wollen wir ja alle hin, also dass man irgendwie über alles nur noch lächeln kann, weil man das alles schon
die
weiß.
Gelassenheit,
und gesehen hat. Gelassenheit, man hat die Erfahrung, man hat das Wissen, das Können, diese Entspanntheit. Das, finde ich, sollte man einmal wirklich hochhalten oder auch irgendwie in der Öffentlichkeit sichtbar machen.
Es ist auf jeden Fall ein Abend, an dem man wahnsinnig viel lachen kann. Jetzt können wir hier nicht einen Ausschnitt zeigen und wir haben jetzt auch kein Video, weil wir sind ja ein Podcast, aber vielleicht beschreibe uns ein bisschen. Ich fand am lustigsten die Szenen, wo du die einzelnen Hormone quasi gerockt, getanzt. Das war großartig. Ja? Also Krisenthema natürlich im Wechsel, Östrogenmangel. Wie tanzt man den?
Also Grundlage für diese quasi kleine Sequenz war, dass ich natürlich auch gelesen habe von der Sheila DeLis, Woman on Fire. Und ich fand das irgendwie sehr interessant, weil sie eben mir erstmals diese drei Hormone, die uns so quasi steuern, erklärt hat, eben in Form von, also sie hat damit eben so die drei Engel für Charlie besetzt. Und ich fand halt diese Idee irgendwie witzig. Also überhaupt, man kann sich als Mensch überhaupt nichts vorstellen unter Hormonen. Und insofern habe ich diese Idee eigentlich dann aufgegriffen und mir gedacht, so, ich erfinde einfach drei Frauentypen, die ganz extrem sich so verhalten, also all diese Eigenschaften haben, die man diesem Hormon oder wenn man dieses Hormon besonders stark hat.
Oder zu wenig.
Zu wenig hat, genau, die man dann eben ausagiert, so eben das beim Östrogen, dieses übertriebene, was ja besonders Frauen, glaube ich, auch kennen, dieses eben, geht's dir gut, Schatz, kann ich dir irgendetwas bringen, brauchst du irgendwas, was kann ich tun, damit du dich wohlfühlst und so weiter. Und dann bei Östrogenmangel, also im Stück sagt die Frau dann eben, Familie, leckt mich alle am Arsch. Also das ist eben so dieses ganz krasse Gegenteil davon.
Sind das so Ups and Downs, die du selber und dir auch beobachtet hast? Also ich habe das Gefühl, wenn man da durchgeht und es übernehmen die Hormone, die Steuerung, dass man sich ja nicht immer selbst genau erkennt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin eine andere Version von mir selbst, aber irgendwas rennt mit mir und ich kann gar nicht anders sein in dem Moment. Das ist ja so schwierig oft.
Also das habe ich selber auch am stärksten, also empfunden rund um das Thema Wut, weil ich würde mich selbst sowieso also als jemand mit immer schon eher gehemmter Wut bezeichnen, also wenn dann eher autoaggressiv, also als nach außen gerichtet. Und ich habe immer schon Menschen extrem beneidet, die so explodieren können in dem Moment, wo was ist oder wo jemand sie schlecht behandelt, die dann einfach losschreien und eine Szene machen. Das konnte ich nicht.
Das rauskommt.
Ja, das ist einfach mal auf den Tisch schauen. Und das finde ich halt wirklich eines der, das zelebriere ich auch an dem Abend massiv, eben diese Frauenwut.
Ich erinnere mich.
Diese unmittelbare, die eben dann einfach so stark ist, also dass sogar ich mit meiner gehemmten Aggression einfach mal echt explodieren kann und herumschreie oder
also du genießt das eigentlich.
Ich finde das ganz toll.
Befreiend.
Total, ja. Und eben auch, ist mir eben auch so bewusst geworden, ja, auf einmal haben die Leute dann auch mal endlich Respekt vor einem. Also, weil wenn man immer so, also so wie ich das kannte von mir, eben immer so, ja, nein, geht schon, passt schon. Dementsprechend wird man ja dann auch behandelt. Aber wenn man dann immer so richtig ausrasten kann, dann sind alle still.
Und wie geht dein Umfeld damit um? Ich meine, die Wechseljahre sind ja durchaus nicht nur für uns eine Challenge. Wir werden in dem Podcast auch mit Männern sprechen, finde ich ganz wichtig. Geht uns ja alle was an. Du hast einen Sohn, weiß ich.
Ja.
Wie hat er reagiert, wenn die Mama dann auf einmal so artfremd reagiert hat?
Ich habe auch einen Partner, einen sehr verständnisvollen.
Die müssen verständnisvoll sein, gell?
Ja.
Ich bin auch sehr dankbar, dass meiner sehr, sehr verständnisvoll war. Eine Zeit lang, wo es besonders schlimm war
ja.
Mit dem Wechseljahr.
Also wobei, ich glaube, er profitiert natürlich auch, also mein Partner jetzt davon, dass er parallel mit meinen Recherchen ja mit aufgeklärt wurde über das Thema. Und im Grunde eigentlich, finde ich, also Männer haben ja auch ganz viel davon, wenn sie sich mit den Wechseljahren auseinandersetzen, weil es gibt parallel dazu beim Mann die Andropause, die halt nicht ganz so lange dauert. Aber im Grunde haben die ja auch ganz schwere Hormonschwankungen, Männer, und auch diverse grauenvolle Beschwerden, die sie aber gar nicht kennen, weil ich glaube, über die Andropause wird noch weniger bis gar nicht gesprochen.
Und wie reagiert dein Sohn zum Beispiel? Also ich weiß, meine Tochter wird jetzt 20. Mhm. Und wie es mich am meisten gebeutelt hat, war sie durchaus schon noch ziemlich pubertär. Und das ist ja die großartigste Mischung, wenn Pubertät die Menopause oder die Wechseljahre trifft. Ich habe immer sehr offen dann auch darüber gesprochen, weil mit mir niemand geredet hat, oder kommen wir dann auch noch dazu vielleicht, was unsere Mütter uns erzählt haben oder nicht. Und die hat dann so auf ihre pubertäre Art so, ich weiß eh, die Hormone. Das hat mich natürlich noch rasender gemacht, ja. Das war dann nicht wahnsinnig produktiv. Wie war das bei dir?
Naja, also klar, mein Sohn und ich, wir haben uns also wirklich Grabenkämpfe geliefert. Unglaubliche Schreiduelle. Aber also wenn, dann hat er dann so Sachen zu mir gesagt, ja, du bist schon wieder nicht gut drauf oder so, oder lass mich in Ruhe, also mit dir rede ich jetzt nicht, du bist genervt. Oder er hat das dann teilweise auch entschuldigt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin schon jemand, der, also wenn ich explodiere dann, aber ich entschuldige mich nachher dann auch immer und erkläre oder versuche zu erklären, warum das jetzt so war.
Es warst ja nicht du, es waren ja eigentlich die Hormone. Es gibt im Haus der Musik so eine großartige Ecke, wo man ans Dirigentenpult gehen kann. Und mal schnell, mal langsam, und irgendwann stehen die Musiker dann ja auf und ärgern sich. Vielleicht kennt das jemand, der zuhört. Das ist wahnsinnig lustig.
Ja.
Also da kann man wirklich üben, dirigieren, wie immer das technisch gemacht ist. Das ist mir ein Rätsel, war glaube ich schon lang vor KI, weil das gibt es schon recht lang. Mhm. Und wenn du zu schnell dirigierst, irgendwie, dann werden die krampfig und hören auf, weil es geht nicht.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, manchmal die Hormone sind am Dirigentenpult und dirigieren mich oft in einer Art und Weise, dass ich aber selber irgendwie auch krantig werden muss, weil es einfach einmal ist zu schnell, einmal ist zu viel, einmal ist zu wenig. Die übernehmen da schon überhand und steuern einen.
Ja, lustig, also so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also wenn ich eben so Stimmungsschwankungen habe, glaube ich, fehlt mir sogar diese Objektivität, dann zu sagen, ha, das sind jetzt...
Ja, im Nachhinein. Mittendrin
so.
Geht also, das nicht. Nein.
Eigentlich so.
Aber wenn man sich damit beschäftigt, kann man es nicht
dann
danach.
Rückblickend
so.
Schon. Ja, rückblickend.
Ja,
auf jeden Fall. Genau.
Und jetzt ein bisschen Werbung. Dass ich hier mit so großartigen Menschen über die Wechseljahre reden kann, das ermöglicht auch ein großartiger Sponsor. Omnibiotik aktiv. Unterstützt nicht nur diesen Podcast, sondern begleitet Frauen auch durch wechselhafte Zeiten im Leben. Omnibiotik aktiv, erhältlich in deiner Apotheke. Apropos auch Kinder oder wie man damit umgeht. Also meine Mutter oder meine Großmutter oder Frauen in meinem engsten familiären Umfeld haben mir nie irgendwas erzählt, dass da nochmal sowas auf mich zukommt. Ich muss dazu sagen, meine Mutter ist leider auch sehr früh gestorben. Da war ich Anfang 30, also das war wahrscheinlich auch noch zu früh, um drüber zu reden. Ich habe aber auch bei ihr nichts mitbekommen und das erzählen ja ganz, ganz viele Frauen. Wie war das bei dir?
Ja, auch. Also meine Mutter hat mich quasi noch nicht mal über die Regel aufgeklärt. Also meine Mutter war derartig verklemmt, also die konnte nicht mal das Wort Gebärmutter in den Mund nehmen, ohne
dabei
rot zu
werden. Mich wundert das jetzt wahnsinnig, weil man weiß, du kommst aus einem großartigen künstlerischen Haushalt. Dein Vater, Burgschauspieler Gerd Voss, deine Mama, Dramaturgin Ursula Voss. Man würde sich denken, das ist vielleicht ein bisschen eine unkonventionellere Familie, wo Dinge eher angesprochen werden.
Nein, nein. Also ich denke, meine Mutter war schon, also ist ja auch im Prinzip im Verhältnis relativ früh gestorben, war schon sehr, mein Vater war auch der erste Mann meiner Mutter. Also meine Mutter hat wirklich meinen Vater mit 16 kennengelernt und die waren bis zum letzten Tag zusammen. Also die war eben, wie soll ich sagen, völlig unerfahrene Frau und wirklich sehr gefangen in sich. Also das Thema Sexualität gab es gar nicht. Und im Gegenteil, also meine Mutter kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich dann angefangen habe, so mit Freunden oder eben so, das fand sie so widerlich und also hat mich dann mehr oder weniger auch so, also so mit mir geredet, so als wäre ich irgendwie, ich weiß nicht, soll da rausgehen auf die Straße, wo ich hingehöre und so. Also die war da schon, das passte gar nicht in ihr.
Also ich muss dich jetzt nicht fragen, ob deine Mutter die Wechseljahre mit dir besprochen hat.
Nein, ich glaube aber auch, dass meine Mutter das gar nicht wahrgenommen hat. Also weil sie war sowieso, sie hatte sehr, sehr, sehr viele Probleme und ich glaube insofern war die war sich all dieser Dinge auch gar nicht so bewusst,
Zeit. Ich wollte gerade sagen, es war ja auch nicht so ein Thema und es gibt ja jetzt immer noch, ich finde das interessant, ich beschäftige mich mit dem Thema ja schon recht lang und freue mich wahnsinnig, dass wir da jetzt in einem Podcast wirklich auch offen reden können damit, weil das ist oft so schwierig. Das Reden tut dir oft schon so gut. Also ich denke mir, ich habe eine Freundin gefunden in der Zeit, also nicht eine Freundin gefunden, aber eine Freundin, die wir sagen immer so, wir sind unsere Menopause, weil wir reden drüber, dann geht es uns eh schon besser. Ja? Oder wenn andere erzählen, ich weiß, also ich hatte nicht eine Wallung live auf Sendung und das ist wirklich nicht lustig, wie du weißt. Und dann hat Michelle Obama endlich mal irgendwas erzählt und ich habe mir gedacht, Dankeschön, es geht nicht nur mir so. Ja? Also jetzt kann man irgendwie so drüber reden. Früher war das halt überhaupt nicht so. Und dann gibt es Frauen, die älter sind als wir, die sagen, aus rein emanzipatorischer Sicht, die Frauen sollen sich nicht so auf ihren Körper reduzieren lassen. Und wenn man darüber redet, was da für Schwächen sind und so, das ist auch nicht gut aus feministischer Sicht. Was denkst du darüber?
Ja, also ich wage jetzt aber mal zu behaupten, dass das Altfeministinnen sind, weil ich glaube eben auch, dass letztendlich unsere Mütter ja sozusagen aus dieser Nachkriegsgeneration kamen und teilweise ja auch wirklich ganz unemotional aufgezogen wurden von schwer traumatisierten Eltern, eben dieser Kriegsgeneration. Und ich glaube eben dieser Feminismus, der damals dann irgendwie so sich entwickelt hat, also im Grunde auch wieder alles, was zu weich, zu weiblich war, sollte nicht sein. Und
da macht man sich schwach, sozusagen.
Genau. Und das ist ja dann auch eigentlich wieder in ein Extrem gehen. Das Wichtige oder das Schöne ist ja, und das sehe ich schon auch bei sogenannten jungen Feministinnen, dass die ja auch wieder mehr darum kämpfen, dass du ein Mädchen einfach auch in jeder Hinsicht, körperlich, wie auch immer, ganz weiblich gelesen sein darf und trotzdem darf sie deswegen keine Probleme bekommen oder irgendwie schlecht oder respektlos behandelt werden.
Es ist eine interessante Diskussion, aber also ich finde, mir hat am meisten geholfen, wenn ich mitgekriegt habe, es geht anderen auch so. Es ist außerdem eine Zeit des Übergangs, sie vergeht ja auch irgendwann, also wir bleiben ja jetzt nicht diese Hormonmonster oder was immer wir sind. Und es ist wichtig, einfach auch zu Informationen zu kommen. Und da würde ich gerne nochmal nachhaken, auch wie du gesagt hast, du hast gegoogelt. Man kann ja alles googeln inzwischen, man kann sich ja selbst auch eine Diagnose stellen am Ende des Tages. Das ist nicht wahnsinnig intelligent wahrscheinlich, ich mache das trotzdem manchmal. Aber wie bist du vorgegangen? Hast du begonnen, zu Ärzten zu gehen? Hast du begonnen, mehr auf dich zu achten? Was war deine ganz persönliche Herangehensweise?
Also ich würde in keinster Weise sagen, dass ich da schon irgendwie raus bin. Das heißt auch nach wie vor, bei jeder neuen auftauchenden Beschwerde google ich bereits wieder, weil ich auch gemerkt habe, ja, auch wenn du zu einer Gynäkologin gehst, die sich gut im Bereich Wechsel auskennt, wobei die kann man ja auch suchen wie Sandkörnchen, einzelne.
Ist nicht einmal ein großes Thema in der Medizinausbildung.
Überhaupt nicht, eben. Also mir hat mal einer erzählt, es ist überhaupt nicht Bestandteil, die Wechseljahre oder das Klimakterium ist überhaupt nicht Bestandteil des Studiums und sozusagen das wird, wenn überhaupt, so in 15 Minuten abgehandelt. Das gibt es halt auch.
Was absurd ist, oder?
Ja, also wenn es ist sehr komplex.
Ja, es ist komplex, aber gerade komplexe Dinge sind ja großartig, wenn sie erforscht werden.
Ja, ja, genau. Also insofern würde ich sagen, ich bin nach wie vor.
Dr. Google ist ja dein Berater.
Ja, absolut. Ja, ich habe noch nicht die Ärztin gefunden, wo ich jetzt das Gefühl hätte, ja, die kann ich alles fragen. Ich habe das Gefühl, alle Frauen derzeit verbindet, also ob Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, dass man permanent neue Informationen bekommt und neue Erkenntnisse. Und deswegen finde ich eben halt auch so wichtig, sowas wie einen Wechsel-Podcast oder auch ein Theaterstück über die Wechseljahre, weil man eben, man muss sich gegenseitig, finde ich, als Frauen da informieren oder ermutigen, sich zu informieren, permanent. Ja, weil wir eben in so einem völligen luftleeren Raum uns da bewegen.
Was ja wirklich absurd ist eigentlich. Ja, ja. Also wenn man denkt irgendwie, also ich fand es auch absurd, wie ich als junge Frau begonnen habe, habe ich gedacht, ich werde in meiner Arbeit genauso sein, als wäre ich ein Mann. Ich bin da drauf gekommen, nein, ist nicht überall so, ja. Obwohl ich eh in einem guten Bereich gearbeitet habe oder arbeite. Also wir sind ja eh wahnsinnig privilegiert. Ja?
Ja.
Und dann gibt es ein Thema, was ein großes medizinisches Thema ist mit Auswirkungen auf den Arbeitsplatz. Inzwischen versteht man auch, dass das wirklich um Geld geht. Ja? Und trotzdem ist da immer noch so wahnsinnig wenig am Weg. Ernährung ist natürlich auch ein riesiges Thema bei den Wechseljahren. Also ich habe gemerkt, manche Sachen vertrage ich einfach auch nicht mehr so. Ist dir das auch so gegangen oder hast du da irgendwas, achtest du auf manche Dinge vielleicht mehr?
Ja, also natürlich beschäftige ich mich jetzt auch viel intensiver mit Ernährung oder eben, weil ich halt zum Beispiel bei mir gemerkt habe, klarerweise, weil ich arbeite auch viel mit Tanz und so, dass ich meine Muskeln verliere und immer schwieriger wird oder es ist schon ein, zwei Tage nichts gemacht, rächt sich massiv und
ein, zwei Tage, das ist ja vorbildhaft.
Ja, nein, aber also ich meine, für mich ist
das gleich ein ganz schlechtes Gewissen.
Nein, aber das ist ja, für mich ist ja wirklich so, mein Körper ist mein Instrument. Ich arbeite ja wahnsinnig körperlich und das hat mich auch unglaublich frustriert. Und jetzt esse ich jeden Tag Skyr und versuche halt so viel, muss ich so lachen, weil mein Sohn ist junger Mann eben, 18, total natürlich besessen von, also die pendeln immer hin und her zwischen alle trainieren wie die Irren und zwischen
Muskelaufbau,
Massephase und Dingsbumsphase und jetzt bin ich mir so, Proteine, warte, was isst du?
Ja, mit den Proteinen, genau. Wie die Mutter auch.
Genau. Ja, mit den Supplements. Genau. Ja, das und was ich auch feststellen musste, wirklich zu meinem Leidwesen, ich vertrage überhaupt keinen Alkohol mehr. Also das Thema Alkohol ist für mich...
Wie äußert sich das?
Ich habe, also angefangen hat das damit, dass ich wirklich schon, also bei so Abendessen, so netten, man sitzt zusammen, ich weiß nicht, nach 3 Schlücken Wein, einfach in der Sekunde so müde geworden bin, dass ich den Rest des Abends mich nur noch gequält habe, um irgendwie die Augen offen zu halten.
Macht keinen Spaß.
Es macht überhaupt keinen Spaß und meine Augen haben dann auch angefangen zu brennen und ich habe dann eben gemerkt, wie ich, also wirklich dann bewusst mal nichts, gar nichts mehr getrunken habe, dass ich um 100% mehr Energie plötzlich wieder hatte. Aber es ist schade.
Schade um einen guten Rotwein.
Ja, ich trinke sehr gerne guten Wein oder auch, ja, ich war halt auch so eine Aperol- und Prosecco-Freundin.
Ja. Was trinkst du stattdessen?
Es ist sehr uncool, aber ich liebe Kräutertees.
Kräutertee statt Prosecco ist nicht sehr sexy.
Nein, überhaupt nicht. Und es gibt es ja auch nirgends. Das finde ich halt auch so, also sagen wir mal, wenn man sich so in unserer Generation bewegt, merke ich schon, dass wir auch in so einer Alkoholgesellschaft leben. Also man wird gleich so schief angeschaut und dann auch fast genötigt, doch was zu trinken. Und wenn nicht, dann ist man eine Spaßbremse.
Oder was ist da los?
Voll gemein. Also man wird gar nicht in Ruhe gelassen. Das ist unter jüngeren Leuten... schon wieder ganz anders, weil jetzt ganz viele, bewusster. Die nicht trinken,
ja, das finden das nicht cool. Aber es gibt ja auch so alkoholfreie Getränke wie alkoholfreien Wein und so. Also ich hatte unlängst Gäste und dann bringt mir eine Freundin mit einem Grinsen im Gesicht, das ist ein alkoholfreien Wein, das ist besser für unser Alter.
Naja, also ich habe noch nichts gefunden, was mir geschmeckt hätte.
Ich auch nicht. Also ich mir tut der Alkohol auch nicht so gut. Ich trinke nicht so viel, aber auch ganz gern mal. Und es geht schon. Aber ja, also ich habe wieder das Thema natürlich, also früher, wenn ich abnehmen wollte, ging das relativ schnell. Ja. Jetzt ist das ein Volldesaster. Also
furchtbarer Kampf. Ja.
Irgendwie bewegt
sich. Ich habe auch das Gefühl, also eben so quasi ich mache den Mund auf, um Luft zu holen und zack, schon wieder ein Kilo drauf. Das ist wirklich
ich deprimierend. Das nicht. Ich, also, ich kann dich jetzt nicht sehen, ich würde nicht sehen, wo ich dieses Kilo finden soll.
Ja, ich muss ja jetzt auch gerade wieder extrem kämpfen, weil wenn ich dann auf der Bühne stehe, das spüre ich halt auch. Wenn ich schwerer bin, dann ist auch alles viel schwerer und ich schwitze wie eine Irre und schnaufe. Also jetzt gerade.
Gut, kannst du ja dramaturgisch einsetzen vielleicht im Theaterstück.
Ja, also. Ich glaube, ich werde auch mal was Neues für mich schreiben, wo ich einfach ganz, ganz viel essen muss.
Wäre auch nicht schlecht.
Ja, super.
Auch nicht schlecht. Weil jetzt hat man sich ja so ein bisschen selbst, habe ich immer das Gefühl, man hat eine andere Version von sich selbst verinnerlicht. Also ich denke mir auch, also ich habe mich jetzt wieder im Fitnesscenter inskribiert und ich mache das auch und ich will nicht wieder nur ein förderndes Mitglied sein. Und dann sehe ich mich so und sehe ich meine Bewegungen und dann denke ich mal, ich bewege mich doch eigentlich anders. Also man sieht sich selber schon ein bisschen anders. Und auch so dieser Blick in den Spiegel, also auch wenn ich total verstehe und auch total dafür bin, was du gesagt hast, man schaut so aus, wie man ausschaut und das ist auch gut und das Gesicht zeigt auch ein Leben und das ist auch großartig. Aber wenn man mit sich so ganz, ganz alleine ist vor dem Spiegel, ich habe da schon manchmal so meine Momente, wo ich mir denke so, hui. Und jetzt habe ich gelesen, Mel Robbins, großartige Podcasterin, wahnsinnig erfolgreich und Bestsellerautorin in Amerika, die hat so eine perfekte Morgenroutine vorgeschlagen, einen ihren Hype ausgelöst. Und ein Teil ist, du sollst deinem Spiegelbild mal in der Früh ein High Five geben. Ich weiß nicht, ob ich das immer will. Wie bist du in solchen Situationen?
Mir geht es teilweise fast umgekehrt. Also ich weiß nicht, ich denke mir eben so, schau mich in den Spiegel und dann mag ich mich eben. Dann filmt mich irgendjemand oder macht ein Foto von mir und ich sehe das und ich mir, das bin nicht ich. Ich habe nicht so ein Doppelkinn oder was weiß ich. Also da hat jemand ungünstig aufgenommen. Und dann eben, wie du sagst, gibt es aber natürlich jetzt auch manchmal dann so Momente, wo ich mich plötzlich aus einem Winkel sehe und ich denke, wow, Wahnsinn, da am Hals sitzt die Haut plötzlich so komisch. So
da wächst was Neues. Da was.
Aber ich versuche es halt ehrlich gestanden, nachdem man es ja auch nicht ändern kann.
Ja, was soll's? Ja.
Einfach mit Humor zu nehmen und sagen, ja, okay.
That's me now.
That's me now. Okay. Und ich weiß, es geht ja auch allen gleich. Also ich glaube halt, das Schwierige ist, dass dieses eben, wenn man so mittelalt ist, dass man eben in so einer Übergangsphase ist.
Du,
genau wie in der
Pubertät.
Ja?
Mittelalt.
Ja.
Also wenn jemand zu mir sagt, ich bin mittelalt, dann zucke ich auch. Es ist doch ein furchtbares Wort, mittelalt, oder? Wie geht's dir damit? Du hast das gerade verwendet, Entschuldigung. Ja. Aber beim Mittelalt, das klingt so nach Mittelalter.
Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt halt sozusagen versucht, etwas, also eben ein Wort zu finden. Man ist eben noch nicht alt, also so richtig alt. Und ich glaube halt, würde man jetzt, keine Ahnung, springen, 20 oder 30 Jahre, hätte man sich schon an sein neues Gesicht komplett gewöhnt. Und das wäre natürlich auch eben dann wirklich ein wieder so ein richtig cooles, altes,
du meinst, wir sind in der Eingewöhnungsphase.
Ja, genau, sozusagen. Also wie in der Pubertät. Also bei mir zum Beispiel, ich hatte erstmal so eine riesige Nase und riesigen Mund. Und also es war alles irgendwie so unproportioniert.
Und jetzt verwandelt
sich. Ja, und jetzt wird's halt also an anderen Stellen wie so komische Deformierungen. Das muss alles erst so quasi in die richtige Position fallen, im wahrsten Sinne, ja. Oder sacken.
So ein schöner Gedanke. Mhm. Ja. Also wir verwandeln uns wieder und.
Genau, ja. Wir morphen gerade.
Genau. Ja. Wobei ich ja finde, mit dem Altwerden, und damit haben die Wechseljahre natürlich definitiv was zu tun, das ist einfach so. Dein Sohn ist 18, meine Tochter wird 20. Wenn ich so die Kinder anschaue, dann denke ich mir, ich weiß genau, wie ich war in der Zeit und verdammt, wie lang ist das her? Und ich habe jetzt so eine andere Rolle und dann fühle ich mich aber eigentlich gar nicht so.
Mhm.
Dann verhalte ich mich vielleicht manchmal gar nicht so würdig für mein Alter oder so, ich weiß es nicht.
Mhm. Ja, nein, das ist sicher auch so ein, also ich denke mal auch gerade eben unsere Kinder haben es sicher super schwer, weil wir schon mittlerweile, muss man sagen, in einer komplett infantilen Gesellschaft leben. Und ich zähle mich, also bin ich sicher eine der ersten, die ich da nennen möchte. Nein, weil ich eben auch, also ich denke mir auch, ich bin derartig albern und kindisch und will irgendwie auch am liebsten in Anführungsstrichen mit meinem Sohn rumblödeln und balgen und so, dass er mich dann teilweise immer anschaut, so, geht's noch? Ja, das ist schon, glaube ich, also wieder so ein bisschen so ein Problem unserer Generation. Wir sind alle so Kinder irgendwo.
Ja, und auch wollen vom Styling eben, her. Ja, also wenn ich mir denke, wie früher, das ist schon, glaube ich, ein Riesenunterschied. Wie jetzt unsere Mütter in unserem Alter ausgesehen haben, man muss ja nur schauen, und wie wir aussehen, das ist einfach ein Riesenunterschied.
Ja.
Aber wir werden ja auch als Gesellschaft immer älter. Also insofern macht das ja auch Sinn.
Absolut. Nein, ja. Außerdem das Alter ist das, was du empfindest, nicht das, was die Zahl sagt oder was die Gesellschaft behauptet. Und das finde ich aber, das haben wir im Fernsehen, also was jetzt hier Maske oder Kostüme betrifft, werden also nach wie vor, also eben Frauen meines Alters, eingekleidet, dass ich mir denke, Entschuldigung, habt ihr mal aus dem Fenster geschaut?
Würdest du so auf die Straße gehen? Nein. Weißt du, was auch Wahnsinn ist, wenn man bei KI zum Beispiel eingibt, Frauen in den Wechseljahren oder Frauen 50 plus, was da für Bilder vorgeschlagen werden. Ja, oder auch wenn du Werbung anschaust oder überhaupt 50 plus, also wenn du googelst 50 plus, dann kommt vor allem so Dating-Plattformen, also komplett lost quasi. Ja. Also kannst du noch mal irgendjemanden abkriegen oder so. Und dann aber sind das schon oft sehr fesche Frauen, aber die schauen aus wie 70, wie coole 70-Jährige, aber die treffen nicht mein Feeling. Also ich finde, in der Darstellung unseres Mittelalters, ich sage es jetzt ganz bewusst, hängt das doch ein bisschen.
Vollkommen,
oder?
Vollkommen. Also ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Jahren, da hat mich auch also ein junger Regisseur besetzt für eine Mitte 50-jährige Frau oder so. Und der war extrem enttäuscht, dass ich jetzt nicht weiße Haare habe. Und aber Entschuldigung, schau dir mal deine Mutter an, also weißt du, nein, also so 50, 60-jährige Frauen sehen nicht mehr so aus, schon lange. Also da hat, ich weiß auch nicht, woran das liegt, da stimmen die Bilder nicht, aber ich glaube schon, dass das die Schuld der Medien ist. Also die bilden nicht die Realität ab.
Ja, ich habe, also wenn ich mich so umschaue, weiß ich nicht, in meinem Freundinnenkreis oder so, wir schauen anders aus, als wir dargestellt werden.
Ja, ja, voll.
Was aber irgendwie hinkt, so wie du sagst. Ja. Aber was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn ich dann so Frauen sehe, wie also Michelle Obama, Oprah Winfrey zum Beispiel, also die ein Stückchen älter ist als wir, aber die wahnsinnig cool und offen auch zum Beispiel mit den Menopause-Geschichten umgegangen ist und die dann erzählen, also sie hatte Herzrasen zum Beispiel.
Kenne ich auch, ja.
Und wir nehmen an, Oprah Winfrey kann sich gute, teure Ärzte leisten, würde ich jetzt mal einfach so in den Raum stellen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Mhm. Und die haben ja irgendwelche Herzgeschichten diagnostiziert, die haben mir sogar Tabletten verschrieben. Und sie hatte immer das Gefühl, das passte irgendwie nicht. Und im Endeffekt hat sie dann herausgefunden, das ist eine Geschichte der Hormonumstellung.
Mhm. Ja? Genau. Ja.
Also, dass wir selbst unsere Ärztinnen sein müssen, wobei es gibt schon, natürlich, irgendwie gibt es Ärzte und Ärztinnen. Wir werden hier in dem Podcast reden, wir ja auch natürlich mit Expertinnen und es gibt Gott sei Dank immer mehr. Aber es ist noch schwierig zu finden. Es ist nicht so selbstverständlich, wie wenn ich einen Zahnweh habe, dann weiß ich gehe zum Zahnarzt.
Genau, ja, ja. Nein, das, aber eben, es ist auch so, finde ich auch so schrecklich, dass man, auch ich selber im Zuge meiner Recherchen erst drauf gekommen bin, eben, dass sämtliche Medikamente nur an Männern getestet wurden und. Also wir erfahren ja auch absurderweise heute erst im 21. Jahrhundert, was für unglaubliche Missstände da eigentlich herrschen und eben, dass es im Prinzip die sogenannte Frauenmedizin nicht wirklich existent ist oder in den Kleinkindschuhen noch steckt. Also das ist halt auch wiederum das Positive all dieser Medien, die wir heute zur Verfügung haben, dass relativ schnell diese Dinge mal aufgedeckt werden oder auch diese Informationen verbreitet werden.
Und es gibt natürlich eine Menge auch von Wissenschaftlern, auch Männer wie Frauen, die da massiv jetzt am Forschen und am Tun sind. Mhm. Aber sie holen also einen Nachholprozess, hat man das Gefühl. Es ist einfach so lange gar nichts passiert. Und es gibt ja auch Statistiken, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Wir werden durchschnittlich älter als Männer, aber wir werden nicht gesünder älter.
Nein, genau.
In schlechter Gesundheit. Und das ist ein Problem.
Genau. Also das hat mich auch so schockiert, wie viel man eben, wenn man mehr weiß über die Wechseljahre und auch all die teilweise eben chronischen Erkrankungen, die da auftreten können, eben durch Hormonungleichgewicht etc., wie einfach es wäre, ganz viele Krankheiten zu vermeiden oder auch dementsprechend früher zu sterben und so weiter. Also das hat mich eben auch wirklich komplett schockiert. Aber all das, glaube ich, hat schon wieder auch so sehr viel damit zu tun, eben dieses nicht, also so einerseits darf man in unserer Gesellschaft nicht sterben, Also es ist ein totales Tabu. Und wenn dann jemand stirbt, dann hat er aufgegeben. Also hat es halt nicht geschafft.
Echt?
Weil die Medizin immer ihr Bestes gibt. Okay. Und wenn dann jemand einfach stirbt, dann ist es eigentlich
auch selber schuld.
Dann ist der Sterbende selber eigentlich schuld. Okay. Also so, ich sage das jetzt mal überspitzt, aber so, finde ich, kann man es schon auch sehen. Und ich habe dann zum Beispiel also eben zum Thema nicht altern dürfen und das bei Frauen auch so extrem ist, aber habe ich spaßeshalber mal im Internet eingegeben, alter Penis. Und es gibt kein einziges, witzig, wirklich, kein einziges Bild von einem alten Penis. Es existiert nicht. Das Einzige, was mal kam nach ewigem Schauen, war ein, sah man einen weißhaarigen Mann in weißes T-Shirt mit Jeans, der sich da so eine Banane mit sozusagen nach unten geneigt vorhält. Und das fand ich halt auch schon wieder so irre. Bei alte Vulva kamen dann auch nur irgendwelche Geschwüre, Tiervulven. Mhm. Also das war's. Also ich bin an den Geschlechtsorganen, sieht man das am deutlichsten.
Die dürfen am allerwenigsten
alt werden. Sie werden nicht alt.
Und wir machen jetzt wieder eine kurze Werbepause. Gefühlschaos? Omnibiotik Aktiv begleitet Frauen in wechselhaften Zeiten. Omnibiotik Aktiv, in deiner Apotheke erhältlich. Aber das mit dem Altwerden oder das Alter schätzen ist ja auch eine kulturelle Geschichte. Also ich war vor einem halben Jahr in Japan. Bei der Reise kriegt man ja nur sehr oberflächlich etwas mit, aber dann liest man halt auch ein bisschen was und so. Und dort ist das mit alten Menschen ganz anders. Da wird das Alter wahnsinnig geschätzt. Da gibt es ja auch gewisse Zonen, wo die Menschen, die leben ja auch sehr gesund, ernähren sich auch sehr gesund, wirklich über 100 Jahre werden und so. Aber in der Gesellschaft haben die einfach eine hohe Wertschätzung. Bei uns ist das so ein bisschen so weg vom Fenster. Ein bisschen, das betrifft jetzt uns noch nicht so und wie gesagt, also ich empfinde immer, wir sind ja sicherlich beide in einer privilegierten Situation, in Blasen auch zu leben, wo man schon mehr darüber reden kann, darum empfinde ich das auch immer als einen Auftrag, es auch zu thematisieren, wenn es leichter fällt als anderen möglicherweise, aber tendenziell, und da sind die Wechseljahre schon so ein Kipppunkt, oder? Da wird es dann manchmal unangenehm und da reden wir halt dann lieber nicht so viel drüber.
Ja. Aber eben auch, glaube ich, weil eben dieses, wie du sagst, eben das Bild der Alternden oder der alten Frau oder auch des alten Mannes, denen geht es ja auch nicht besser. Das ist irgendwie eben eher ein Tabu als etwas Schönes. Dabei eben finde ich, noch dazu leben wir ja auch in so einer Zeit, wo so extrem viele Menschen relativ früh, finde ich schon, also ich habe jetzt auch so viele im näheren Umfeld Menschen, die plötzlich irgendwelche ganz schlimmen Diagnosen bekommen. Also was mir auch abgeht in unserer Gesellschaft, ist diese positive Einstellung oder diese Dankbarkeit, dass man überhaupt alt werden darf. Das ist ja nichts Selbstverständliches. Das, finde ich, müsste man auch mal ein bisschen wieder
jetzt den Menschen nicht, klar machen. Nicht sehr ernsthaft, sondern salopp gesagt, auch auf Wienerisch ein bisschen ist so, früh sterben ist ja auch keine Alternative. Ne?
Eben.
Also
ja.
Sind wir froh, dass wir schon einiges erlebt haben und schon ein paar Jahrzehnte am Buckel haben eigentlich in Wirklichkeit.
Ja.
Es gibt, was die Wechseljahre betrifft, ich beschäftige mich mit dem Thema relativ intensiv, also nicht medizinisch, sondern halt auf der journalistischen Ebene und was auch die Arbeitswelt betrifft zum Beispiel. Ein Land in Europa, die absolute Vorreiter sind, weißt du, wer das ist?
England.
Ja. Das ist auch, ja, klar, du bist eine Expertin. Ja. Aber das ist faszinierend.
Ja. Die Briten sind man nie denken.
Genau, die Briten sind da richtig, richtig viel weiter.
Ja. Ja, da also ich habe da eben auch gefunden, da werden zum Beispiel auch Unternehmen gefördert, die menopausenfreundlich sind. Oder eine Politikerin, die hat ja eben wirklich sogar die Menopause-Revolution ausgerufen als politische Forderung. Ja, die sind da richtig weit voran.
Du kannst sogar, wenn es dir wirklich schlecht geht, eine Zeit lang gilt das quasi, wie wenn jemand eine Behinderung hat. Und dann kannst du sogar im Zweifelsfall einklagen, dass auf dich am Arbeitsplatz beispielsweise Rücksicht genommen werden muss.
Wow, bei uns undenkbar.
Ja, bei uns ist das noch ein bisschen anders.
Ja. Nein, ich denke auch, also das ist ja auch, finde ich, so was Schönes am Älterwerden oder an den Wechseljahren, dass man sich auch seiner eigenen Grenzen mehr bewusst wird oder man merkt eben, viele Dinge gehen nicht mehr so extrem und Frauen ja schon tendenziell wahnsinnig dazu neigen, zu glauben, sie müssen immer funktionieren und alles schaffen und immer durchbeißen. Und das finde ich eben schön, durch diese körperlichen Grenzen, die einem da auch plötzlich gesetzt werden oder auch teilweise psychische. Also ich muss mich jetzt zum Beispiel regelmäßig nachmittags einfach mal kurz hinlegen, weil ich so unfassbar müde bin, dass einfach gar nichts mehr geht. Und ich habe am Anfang auch gedacht, ich drücke das durch mit Gewalt. Ich mache jetzt irgendwas im Haushalt, dann werde ich schon wieder wach. Und es wurde immer schlimmer und schlimmer. Und bis ich dann gemerkt habe, nein, also wenn ich mich jetzt wirklich einfach mal eine halbe Stunde hinlege, dann bin ich danach
dann wieder fit.
Aber so dieses, man will nicht schwach oder schlapp werden. Also auch davon finde ich.
Aber in Wirklichkeit können wir da etwas von der Generation nach uns lernen, weil Self-Care oder Me-Time, das können die ja viel besser als wir. Das haben wir ja eigentlich gar nie gelernt.
Nein, genau.
Also eigentlich machen die das wahrscheinlich mit 20, was wir uns mit Mitte 50 gar nicht zugestehen.
Ja. Ja. Menschen unserer Generation denken sich dann teilweise auch wieder, ja, so, ein Schnüpfchen. Ja. Aber gut. Das sind die Generationsunterschiede. Aber was ich noch sagen wollte, ich empfinde es ganz stark auch, zum Beispiel als Schauspielerin, merke ich bekomme fast keine Jobs mehr. Also ich merke.
So, wirklich so, ja, heftig
ganz,
ist das.
Also bei mir zumindest ist es, und ich bin halt eben eine Frau, man sieht mich jetzt nicht, aber ich botoxe nichts, also gar nichts mache ich. Ich sehe so aus, wie ich alt bin.
Und du schaust unglaublich fit aus.
Danke.
Ja.
Nein, ich bin ein fröhlicher Mensch, aber natürlich, ja, man sieht mir mein Alter an, ich habe Falten und was auch immer, aber ich bekomme so gut wie gar keine Jobs mehr und ich merke, also ich bin komplett auf mich zurückgeworfen, eben als Künstlerin. Wenn ich nicht meine eigenen Projekte machen würde, wäre ich schon weg vom Fenster. Und ich finde es halt auch so schade, weil ich auch beobachte, ich würde mal behaupten, 80% des Theaterpublikums sind, würde ich jetzt mal behaupten, Frauen ab, sagen wir mal, 40 plus. Ja.
Und älter.
Ja, ja, genau. Und teilweise schleppen sie dann noch ihre Partner mit. Und dann denke ich mir mal, ja, Leute, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Vielleicht möchten Frauen in dem Alter nicht immer irgendwelche Liebesgeschichten sehen zwischen einer 18-Jährigen und einem, keine Ahnung,
30-Jährigen. Fällt schwieriger, sich zu identifizieren.
Ja, eben, ich würde voll gerne mal Geschichten über, oder ich glaube, so anderen Frauen geht es auch so, mal auch Frauen in meinem Alter sehen. Und da gibt es ja auch noch genug Thematiken wie Kinder ziehen aus, was weiß ich eben, wie kriege ich mit 50 als Frau überhaupt noch einen Arbeitsplatz? Also das würde ich jetzt mal sagen, das begrenzt und sich ja nicht nur aufs Schauspiel,
also wenn man das vielen jetzt, so. Wenn man das jetzt so zwischen 45 und 55 nimmt, die größte Bevölkerung, anteilsmäßig, ja, die größte Bevölkerungsgruppe. Also es geht hier nicht um eine ganz kleine Randgruppe, wo sich es nicht auszahlt, weil es so wenige sind,
ja,
sondern wir sind verdammt viele.
Ja.
Ja. Es gibt ja diese schöne Initiative, #1 Million. Also es gibt ungefähr 1 Million Frauen im Moment in dieser Phase der Wechseljahre. Mhm. Wie auch immer man das spürt, unterschiedlich, aber es ist eine Veränderungsphase. Wir sind verdammt viele. Mhm. Aber vielleicht sind Produzenten oder Theaterdirektoren noch nicht draufgekommen, dass das eigentlich ein super Geschäftsmodell wäre.
Ja.
Man muss von der Seite vielleicht aufzäunen.
Also ich denke mal, zumindest die Pharmaindustrie oder die ganze Wellnessindustrie, die hat jetzt, glaube ich, langsam Blut gerochen. Also hier poppen ja immer mehr Angebote auf. Aber ja, aber ich finde auch, was jetzt Geschichten, Filme, Bücher etc. betrifft, ist da wirklich noch Nachholbedarf. Dringendst.
Ich denke mir manchmal, aber vielleicht ist das zu optimistisch, ich gehe wahnsinnig gerne ins Theater und wenn ich mir das anschaue, immer mehr ist es ja so, dass Rollen nicht unbedingt mehr geschlechtlich besetzt werden, sondern dass Frauen spielen Männerrollen und umgekehrt. Und es gibt ja einfach auch viele Stücke, vor allem alte Stücke, wo es einfach nicht so viele Frauenrollen gibt. Aber das könnte ja eine Chance sein, dass da was aufgeht. Oder glaubst du, hilft das nicht?
Ja, aber im Endeffekt, es macht dann jetzt auch nicht mehr so einen Wahnsinnsunterschied, ob jetzt ein Mann oder eine Frau Richard III spielt. Da geht es eben um Machthierarchien und Krieg. Und das ist jetzt, würde ich zumindest für mich jetzt sagen, das ist jetzt nicht so mein Thema, was mich so wahnsinnig interessiert.
Ja, also es muss sich viel ändern, oder? Darüber sind
absolut.
Wir absolut einig. Und ich finde auch, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der unbedingt immer im Detail über meine körperliche Befindlichkeit reden will. Ich glaube, das ist ja auch nicht die Idee, sondern die Idee ist, dass man kann, wenn es notwendig ist oder dass man auch im beruflichen Umfeld jemanden findet vielleicht, wo man sich anvertrauen kann und dann besser rauskommt aus der Situation. Mhm. Und immer auch weiß, okay, ich bin verdammt nicht alleine, ja, sondern wir sind eben, wie gesagt, wahnsinnig viele. Und jede findet dann so andere Dinge. Du hast schon gesagt, du machst Yoga. Du hast mit Yoga erst begonnen. Indien. Vorher nicht.
Nein.
Okay.
Nein. Also sagen wir mal so, ich habe mal einen Kurs gemacht, aber ja, ich habe dann einfach überhaupt nicht die Disziplin gehabt.
Und bist du jetzt so diszipliniert?
Ja, relativ. Also ich würde sagen, ich versuche es jeden Tag, aber es gibt dann natürlich, das ist auch bei mir massiv schlimmer geworden in den Wechseljahren. Also ich hatte immer schon Migräne, aber in den letzten, würde ich mal sagen, 3 Jahren ist das so eskaliert, dass ich habe das mal aufgeschrieben, also pro Monat mindestens 11 Tage Migräne hatte. Also das hat meine Lebensqualität gut, schon massiv beeinträchtigt. Und an da solchen Tagen Yoga konnte ich nicht Yoga machen. Oder ich habe es versucht, weil ich gedacht habe, vielleicht entspannt mich das, aber hat auch nicht funktioniert. Aber so, ich versuche es mindestens 3-mal oder 4-mal pro Woche. Ich mache auch wirklich nur so, ich habe so eine App. Mhm. Das ist für mich am praktischsten, weil ich schaffe das dann nicht irgendwie immer da irgendwo hinzugehen und so. Das ist für mich schon mal wieder so ein Grund,
zu schwänzen.
Es ist heute so kalt oder was weiß ich. Also, aber ich kann das mein Laptop auf den Fußboden und dann, das mache ich, das dauert so eine halbe Stunde. Ja, das reicht mir dann auch.
Also,
dann
du machst
Yoga, besser.
Genau. Du trinkst de facto keinen Alkohol mehr. Was hast du noch verändert, so an deinen Gewohnheiten?
Ich versuche wirklich, wenn ich müde werde, mich hinzulegen und nicht immer durchzukämpfen,
nicht
doch noch den Film oder so zu schauen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr konsequent damit, also das ist ausbaufähig. Ich weiß, es wäre besser für mich, mehr zu schlafen.
Schlafen ist eigentlich was Herrliches,
ja,
oder?
Ja, ja.
Wenn man da nicht mehr schlafen kann, das kennen wir ja auch alle, oder?
Verdammt.
Genau. Kann man Podcast anhören zum Beispiel? Also ich bin so hineingekommen. Ja,
ja. Ja.
Weil, ja, irgendwie mein Partner neben mir im Tiefschlaf, ich total hellwach, was mache ich? Ich kann nicht das ganze Haus aufwecken, irgendwie Kopfhörer rein, Podcast.
Mhm.
Oder so.
Ja.
Und vielleicht sogar dabei wieder ein bisschen einschlafen versuchen, ist ja auch eine Möglichkeit.
Also wobei eben, ich nehme ja eben bioidente Hormone und das hat bei mir, das war der Game Changer, also eben diese abends Progesteron, ist für mich das eigentlich nicht mehr wirklich so ein Thema, das hat sich
damit. Es gibt schon die Game Changer.
Es gibt sie,
Gott sei Dank.
Kann sie auch schon empfehlen. Ja, nein, ich finde auch, das ist ja auch noch so ein Stigma eben, dass man ja halt sich so festgesetzt hat, Hormone sind ganz furchtbar krebserregend, dass das halt auch in dem Ausmaß überhaupt nicht stimmt und dass man eben zum Beispiel ja sehr wohl bioidente Hormone nehmen kann und da irgendwie auch keine Angst haben muss, dass man da irgendwie sofort Krebs bekäme. Und das sind ja alles so Sachen, das bemisst man ja selber. Man kann es ja zwischendurch auch immer probieren. Brauche ich das jetzt überhaupt noch? Jetzt sind zum Beispiel gerade Ferien, jetzt kann ich das mal austesten. Kann ich eh schlafen? Ah, dann lasse ich es weg. Also das habe ich auch schon gemacht, mal ein Jahr lang habe ich dann gar nichts mehr genommen. Dann habe ich aber wieder solche extremen Beschwerden bekommen, als ich es wieder angefangen habe und jetzt bleibe ich nochmal dabei.
Ja, Gott sei Dank gibt es, also man beginnt ja bei Null, beim Coolen,
genau,
beim Berühmten und dann nach und nach kommt man und dann auch, wenn man an die richtigen Ärztinnen oder Ärzte kommt, dann kommt man schon zu Dingen, man kann sich ja schon helfen. Und es geht ja auch darum, dass man leistungsfähig und mit Genuss auch im Leben steht. Also du als Künstlerin auch, ich stelle mir diesen Abend, wo ich wahnsinnig viel gelacht habe, für dich ja wahnsinnig anstrengend vor. Bastelst du gerade irgendwas Neuem?
Ja, also ich bin jetzt gerade wieder in einer Recherchephase, also schon länger, aber jetzt wird es irgendwie immer konkreter. Ich möchte im weitesten Sinne etwas machen zum Thema Erziehung. Also mich interessiert einfach, wie wir von dieser, wenn ich jetzt mal sage, ausgehend von dieser ganz schlimmen sogenannten schwarzen Pädagogik, die vor allem ja auch in der NS-Zeit von dieser deutschen Ärztin Johanna Harrer propagiert wurde. Die hatte so die größten Erziehungsratgeber-Bestseller aller Zeiten geschrieben, die perverserweise wirklich sogar bis Ende der 80er Jahre im gesamten deutschsprachigen Raum verkauft wurden. Also da sind sie dann etwas bereinigt worden von diesen eindeutigen.
Das liest sich wahrscheinlich ziemlich schrecklich.
Ja, ganz furchtbar. Und damit sind ja unsere Mütter auch noch groß geworden. Teilweise wurde das weitergegeben, also auch kein Körperkontakt, nicht so viel zum Kind und so weiter. Und jetzt sind wir aber heute am anderen Ende angelangt, wo die Eltern und eine Panik vor ihren kleinen Kindern haben und die kleinen Kinder sehr rumschreien.
Die kleinen Terroristen.
Genau, und das finde ich total spannend zu untersuchen. Und im Grunde soll es aber auch so ein Abend werden, der dieses Tabu des Scheiterns am Erziehen damit mal bricht, weil niemand will das zugeben. Und ich finde es so wichtig, wir alle scheitern dauernd an unseren Kindern. Ich finde es wichtig und lustig auch, also dass man darüber mal spricht.
Da wirst du sicherlich ganz viel Publikum haben, die froh sind, wenn sie auch über sich selbst so für den Wechseljahren auch mal lachen können. Liebe Krischka, wir haben schon viel von dir gehört, auch viel, wie du selber persönlich damit umgehst. Ich wünsche mir immer von jeder Gesprächspartnerin am Ende des Podcasts einen Meno-Tipp. Hast du einen für uns?
Ja, für all jene, die mit so extremer Erschöpfung kämpfen. Was mir super gut geholfen hat, ich habe begonnen, Ashwagandha zu nehmen. Das ist aus einer Wurzel wird das gewonnen. Es wird, lustigerweise heißt das, glaube ich, sogar Schlafwurzel.
Es klingt sehr indisch.
Ja, ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Und das wird auch eher in den Wechseljahren empfohlen, um besser schlafen zu können. Man sollte es abends nehmen. Aber mir hat es genau die gegenteilige Wirkung. Ich nehme das jetzt morgens und ja, es gibt mir irrsinnige Energie. Insofern eben kann ich das empfehlen, zum Ausprobieren mal. Also entweder man schläft gut damit oder man wird irgendwie aktiv.
Beides großartig. Alles möglich. Also das Timing sollte halt stimmen.
Ja, ja, das muss man halt ausprobieren. Aber ich empfehle es sehr.
Super. Ja, danke dir. Ganz großartig. Ich glaube, wir haben viele Themen angesprochen. Wir könnten noch lang weitersprechen miteinander. Aber ich tue mir das ein anderes Mal. Würde mich wahnsinnig freuen.
Ja, gerne.
Du bist nach wie vor on road mit deinem großartigen Wechseljahrstück. Fucking Hot heißt das, darf man ganz offiziell so sagen, denn es heißt so.
Genau, ja. Es ist so und es heißt so.
Es
ja.
ist so und es heißt so. In den Shownotes zu diesem Podcast werden wir gerne natürlich auch deine Termine nennen und fallen mir auch ein paar Themen ein, vielleicht, die wir angesprochen haben, wo wir noch ein bisschen ergänzen können. Ja, schön, dass ihr dabei wart, wo immer ihr wart. Guten Abend, gute Nacht, schlaflose Nacht oder ein energievoller Morgen, weil man wie Ashwagandha genommen hat, was du empfohlen hast, was auch immer. Ich freue mich auf das nächste Mal und danke dir, liebe Krishna.
Danke auch.
Dankeschön. Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.